Ich hoffe, ihr seid fit. Ach komm, das geht irgendwie noch besser. Ich bin schon seit 5 Uhr auf, habe schon 2 Gottesdienste hinter mir und ich bin fitter als ihr, das geht ja nicht. Komm, moin moin Oldenburg. Ich wusste, ihr lasst mich nicht im Stich. Könnt ja meinen, man wäre in Norddeutschland, das geht ja auf gar keinen Fall. Ich freue mich, heute Nachmittag bei euch zu sein, dass es so gut geklappt hat. Heute Morgen habe ich 2-mal in Achim in der Reset Church gepredigt, auch eine großartige Kirche. Und das ist das, was man überall im ganzen Land sieht. Überall gehen Kirchen nach vorne, überall entstehen neue Kirchen. Und ich glaube, das ist die beste Zeit, die wir jemals gehabt haben. Allein in unserem Gemeindebund haben wir von einer Bundeskonferenz zur anderen Bundeskonferenz, das ist genau ein Jahr, 23 neue Kirchen eröffnet, überall in Deutschland, und ich bin total begeistert. Wow, da gehen so viele, viele gute Dinge. Bei uns in Wuppertal, wir haben seit genau heute einem Jahr, haben wir unseren dritten Standort, und dieser dritte Standort, der hat nur einen Gottesdienst, aber dieser eine Gottesdienst, das ist der Gottesdienst von einer von 4 bei uns, wo sich am meisten Menschen für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden. Und wir sind so happy, dass wir das auf uns genommen haben, weil das ist viel, viel, viel Arbeit. Und unser neuestes Baby, da hat Pastor Jan mir erlaubt, Werbung zu machen. Und was habe ich festgestellt? Ich habe die Flyer im Auto liegen lassen. Und ich hatte schon vorher mein Skript im Auto liegen lassen. Das habe ich schon mal geholt. Dann habe ich festgestellt, ich habe die Flyer liegen lassen. Da war ich schon wieder beim Auto. Habe festgestellt, ich habe den Schlüssel da gelassen. Und das ist der Moment, wo du denkst, wir werden alle älter. Aber es geht ja auch online. Unser neuestes Baby findest du auf www.credo-college.de. Das heißt, wir starten ab September nächsten Jahres unser Credo College, und das ist eine Schule für Leute, die sagen, hey, ich will mir ein Jahr Zeit für Gott nehmen und ich will einmal tiefer in sein Wort reingehen, aber ich will vor allem einen Geist des Glaubens bekommen, einen Geist, der sagt, hey, wenn man einen großen Gott hat, dann ist das richtig, richtig schräg, wenn man kleine Erwartungen hat. So, das ist in sich ein Widerspruch, weil wir aber alle gechallenged sind. So, wow, der Alltag und das geht schief und jenes. Es ist so ein Kampf, diesen Glaubensspirit aufrechtzuerhalten. Und wir wollen uns einfach Zeit nehmen, dass wir Leuten ein Bild malen von einem großen Gott, sie im Wort Gottes jüngern, sie nach vorne bringen und auch ganz praktische Tools haben, von Leiterschaft bis Eventmanagement, bis Jugend- und Kinderkirche, so all diese Dinge, die Gemeinde praktisch nach vorne bringen. Und wir challengen Pastoren und Gemeinden, hey, schickt uns Leute, von denen ihr denkt, dass sie ihren nächsten Schritt gehen sollen. Und wir wollen die trainieren, wir wollen die an die richtige Stelle bringen, dass sie wieder zurückgehen können und dass sie genau dort etwas bauen, was größer ist als das, was sie vorher gebaut haben. Und ich glaube, dafür muss man sich mit den richtigen Leuten connecten. Und ich möchte euch challengen. Vielleicht gibt es ja jemanden aus Oldenburg, der ein Jahr kommt und wo ihr sagt, hey, das ist der Mann, das ist die Frau, die wollen wir da nach vorne bringen. Wir sorgen dafür, dass sie an die richtigen Leiter angedockt werden. Und wir schicken sie wieder zurück. Wir wollen sie nicht behalten. Wir schicken sie wieder zurück. Aber einen Haken kann es geben, wenn Leute sich verlieben, da können wir dann auch nichts für. Das sage ich dazu, wenn Amor seinen Pfeil abschießt, dann so, aber gehen wir mal davon aus. Deswegen brauchst du, bevor du gehst, brauchst du eine Beziehung hier, dann weißt du, jemand wartet auf mich, und dann bist du nicht mehr am freien Markt, und dann ist das auch viel entspannter zu leben, wenn man nicht mehr auf dem freien Markt ist. Anyway, credo-college.de. Ich möchte heute Abend, ist ja schon fast Abend, über ein Thema sprechen, da spricht man nicht so viel drüber. Deswegen mag ich das, dass ich darüber spreche. Und zwar die Überschrift heute Abend ist Glaube im Härtetest. Weil das Leben ist eben nicht nur das Leben, sondern das Leben ist aus biblischer Sicht eine Bewährungsprobe. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann findest du über 200 Bibelstellen, die davon sprechen, dass wir versucht werden, dass wir Bewährung brauchen, dass wir geprüft werden. Über 200 Bibelstellen. Und wenn es über 200 Bibelstellen zu etwas gibt, dann bedeutet das, das ist kein Randthema in der Bibel. Das ist nicht, das kann man auch mal erwähnen, sondern das ist ein zentrales Thema. Ständig sind wir herausgefordert und getestet. Ständig ist unser Glaube im Härtetest. Und Gott achtet sehr genau darauf, wie wir mit Menschen umgehen. Gott achtet darauf, welche Motive wir haben. Gott achtet darauf, wie wir mit Erfolg umgehen, wie wir mit Niederlagen umgehen, wie wir mit Krankheit umgehen, wie wir mit Konflikten umgehen. Und eins kann ich dir versprechen, ganz sicher kommen Bewährungsproben in dein Leben. Versprochen. Garantiere ich dir. Brauchst nicht mal für beten. Kommt von alleine. Fällt einfach runter. Und ich würde dich heute Nachmittag gerne challengen, und das ist der erste Gedanke, von dem ich mir wünsche, dass er tief in dein Herz fällt. Wie wäre es, wenn wir das Wort Verletzungen, was sind Verletzungen? Jemand hat mir wehgetan, das Leben ist dumm gelaufen, wir alle sind verletzt, oder? Gibt es irgendjemand, der noch nie verletzt wurde? Dann bist du tot. Das Leben ist challenging. So, Leute sagen was Schlechtes über uns, Leute behandeln uns schlecht, manche Leute haben richtig üble Zeiten hinter sich. Wir alle werden verletzt, aber wie wäre es, wenn wir das Wort Verletzung austauschen mit Prüfung, mit Bewährungsprobe? Warum sage ich das? Zum einen ist das, klingt das etwas biblischer. Und zum anderen hilft uns das, weil bei Verletzung ist es immer so, es gibt ein Opfer und einen Täter. So, nehmen wir mal, Pastor Jan hat mich verletzt. Der hat gesagt, du bist doof. Jetzt bin ich verletzt. Und die Rolle ist ganz klar. Ich bin das Opfer und er ist der Täter. Und wenn man sich in diesem Opfer-Täter-Dings bewegt, dann kann man ganz oft verpassen, was Gott eigentlich durch diese Situation in meinem Leben schenken will. Und deswegen plädiere ich dafür, lass uns weniger über Verletzungen sprechen, in dem Wissen, natürlich gibt es Verletzungen, natürlich werden wir verletzt. Lass uns mehr über Prüfungen sprechen, über Bewährungsproben, weil dann kommen wir von dem Schuldding weg und von dem Täter-Opfer-Ding, weil Gott benutzt Verletzungen, um uns in Bewährungsproben und Prüfungen reinzuführen. Ich zähle mal auf, nicht gehaltene Versprechen, Christen, die einen enttäuschen, unbeantwortete Gebete, ich habe doch wirklich gebetet und geglaubt, ist nicht passiert, Ungerechtigkeit, ungerechte Kritik, Kritik ist schon herausfordernd, ungerechte Kritik ist sehr herausfordernd, Finanznöte, Arbeitslosigkeit, ich habe doch gebetet, warum hat das nicht geklappt, ich werde übersehen, niemand sieht mich, das Leben ist voll mit Problemen aller Art und ich glaube, Gott fordert uns heraus, im Glauben durch Probleme. Wie entwickelt sich starker Glaube? Nun, starker Glaube bedeutet, du kannst Berge versetzen. Also für starken Glauben brauchst du zwei Sachen. Ein Berg und Glauben. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich will immer Berge versetzen, ohne dass Berge da sind. Also so einfach so, wow, Hammer, hier geht die Post ab und so. Ihr Berge, also von den anderen, nicht meine. Ihr Berge, versetzt euch ins Meer. Jawohl, der Glaube kann Berge versetzen. Ich hasse es, wenn Berge vor mir sind. Aber wenn du einen starken Glauben haben willst, dann brauchst du Berge. Und Gott möchte, dass du einen starken Glauben hast. Gott fordert uns heraus in der Hoffnung durch Umgang mit unserem Besitz. Ist dir das schon mal aufgefallen, wie viel uns unser Besitz bedeutet? Wie viel Hoffnung wir da reinsetzen. Gott fordert uns heraus. Und Gott fordert uns in der Liebe heraus durch schwierige Menschen. Weiß nicht, wie dir das geht. Ich stelle mir das immer so vor. Ich bin ja pentekostaler Christ. Also ich stelle es mir so vor. Ich bin so vor Gott. Strecke meine Hände aus und dann stelle ich mir vor, ein großer Liebestrom vom Himmel fließt runter irgendwie zu mir, ich kriege eine Gänsehaut, das läuft hoch und runter, mein Herz wird ganz warm und ich habe das Gefühl, ich kann die ganze Welt umarmen und alles wird gut und die Einhörner reiten über das rosarote Land und Feenstaub verteilt sich überall. Ach, ist das schön. Ich will mehr Liebe. Und was passiert? Gott stellt mir irgendeinen komischen Menschen in den Weg. weil er will mein Gebet erhören. Ich soll mehr Liebe bekommen. Aber ich bekomme mehr Liebe nicht dadurch, dass ich irgendwelche mystischen Dinge erlebe, sondern ich bekomme Liebe dadurch, dass Gott Menschen in meinen Weg stellt, die aus meiner Sicht nicht so liebenswert sind. Versteht irgendjemand, was ich meine? Okay, danke schön. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und jetzt sagst du, warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil 1. Korinther 13 sagt, es gibt drei Sachen, die bleiben. Die gehen mit in die nächste Welt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Auto nicht. Weserstadion auch nicht. Garten auch nicht. Bankkonto auch nicht. Alles geht nicht mit, aber Glaube, Liebe, Hoffnung geht mit in die nächste Welt. Das heißt, alles, was wir dort investieren und lernen, das nehmen wir mit. Das bleibt, das hat Ewigkeitsbedeutung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weil, ach, das war die Einleitung. Punkt 1. Ungeprüfter Glaube ist wertlos. Petrus drückt das so aus, Neue Genfer Übersetzung, 1. Petrus 1, Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, weil das Leben ist großartig. Nein, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Warum? Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Dann möchte ich so direkt Petrus fragen, hör mal, das ist so Ruhrpott-Slang, das habe ich früher nie gesprochen, hör mal. Das gute Deutsch ist im Eimer. Hör mal, freu dich, wenn du durch Prüfungen und Herausforderungen gehst. Und ich denke, Petrus, hallo, kriegst du noch irgendwas mit? Warum soll ich mich darüber freuen? Weil er sagt, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Okay, ich freue mich nicht über das Schwere und Herausfordernde, was mir begegnet, sondern ich freue mich darüber, dass Gott möchte, dass ich einen Glauben habe, der wertvoller ist als Gold. Wie ist das bei Gold? Nun, Gold hat ja einen unterschiedlichen Reinheitsgehalt. Wenn du Gold jetzt durch Hitze im Prinzip flüssig machst, passiert Folgendes. Die Schlacke steigt hoch. Dann schöpfst du die Schlacke ab, das Ganze wird wieder abgekühlt und der Reinheitsgehalt des Goldes ist einfach intensiver geworden. Genau das Bild benutzt die Bibel, Sprüche 17, Vers 3. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Auf gut Deutsch, Gott lässt Druck, Feuer, Herausforderungen, Prüfungen zu in deinem Leben und du gerätst unter Druck und es wird heiß und jetzt passiert Folgendes, das Gold wird flüssig und die Schlacke kommt hoch. Ist dir das schon mal so gegangen, als du unter Druck warst, dass du Sachen gedacht und gesagt hast und empfunden hast, von denen du dachtest, so etwas könnte mir niemals passieren? In der Regel nicht am besten Tag deines Lebens. In der Regel, wenn die Zitrone gepresst wird, dann weißt du, was da drin ist. Ganz einfach. Jetzt sind manche Leute erschrocken und sagen, das hätte ich nie gedacht, dass sowas noch in mir wohnt. Es gibt einen, der gar nicht erschrocken ist und das ist Gott selber. Weißt du nämlich warum? Weil er das schon wusste. Und hier kommt die große Lektion. Gott wusste das und er liebt dich. Gott lässt das zu, dass es hochkommt und er liebt dich. Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und das musst du dir hinter die Ohren schreiben. Dass du Herausforderungen hast, bedeutet nicht, dass Gott dich liebt, nicht liebt, sondern es bedeutet, dass Gott möchte, dass dein Glaube echter und intensiver wird. Und deswegen lässt er das zu, dass von Zeit zu Zeit, nicht immer, nicht zu oft, aber von Zeit zu Zeit, dass dein Leben unter Druck gerät. Und was will er dann tun? Dann schöpft er das ab und dann kühlt sich das wieder ab und dann ist wieder alles chillig, aber du bist eine Riesenstufe weiter. Ich gebe zu, dass ich mich manchmal erschrocken habe, festzustellen, was da noch in mir wohnt. Denkst du, oh, alter Falter. Jetzt wirst du fragen, ja, woher weiß ich, ob das jetzt ein Test von Gott ist, eine Prüfung, eine Bewährungsprobe, oder ist es der Feind Gottes? Woher weiß ich das? Manchmal fühlt sich das ja so gleich an. Okay, hier sind meine Praxiserfahrungen. Nummer eins, wenn du in einer Prüfung von Gott bist, es lässt sich nicht wegbeten. Viele Sachen lassen sich wegbeten. Und das ist auch Nummer eins. Erstmal beten, dagegen beten. Attacke, Attacke, Attacke. Widersteht dem Teufel, er flieht von euch. Und wenn du merkst, ich bete mir die Lippen blau, aber es geht nicht weg. Vielleicht ist Gott da drin, weil das ist das Problem, dass viele Charismatiker nicht glauben. Wenn Gott da drin ist, kannst du beten, so viel du willst, das geht nicht weg. Wir haben Autorität, ja, aber nicht über Gott. Also manche schon, aber wir normalen Menschen halt nicht. Das war ein Scherz. Ich muss immer aufpassen, weil irgendjemand versteht das falsch, schreibt mir dann E-Mails und fragt mich dann, ob ich ein Ketzer bin oder nicht. Nein, bin ich nicht. Ich bin bibelgläubiger, konservativer, getaufter, in Sprachen betender, an die Bibel glaubender, ethisch sauber lebender, in einer Monogamie stehender Christ. Einfach nur für alle, die sich das gefragt haben. Erstens, das lässt sich nicht wegbeten. Zweitens, es tritt immer wieder auf. Und ich habe dahinter geschrieben, Lektion vielleicht nicht gelernt? Was meine ich damit? Nun, wenn du in der vierten Klasse bist und die Aufgaben der vierten Klasse nicht hinkriegst, dann ist es wichtig, dass du sie trotzdem irgendwie hinkriegst. Weil es gibt Dinge, die musst du lernen. Jetzt können wir Menschen mit unserem Fluchtreflex vielen Prüfungen aus dem Wege gehen, indem wir einfach verschwinden. Weißt du, was das Problem ist? Angenommen, ich habe einen Konflikt mit Pastor Jan. Er hat Pech, er sitzt in der ersten Reihe. Es ist immer gefährlich, erste Reihe zu sitzen. Und weil ich keinen Konflikt mit ihm habe, ist das ganz... Also ich habe jetzt einen Konflikt mit ihm, einen blöden Konflikt. Und ich habe aber keinen Bock auf diesen Konflikt. Ich will darüber nicht reden. Ich möchte einfach, dass die Einhörner wieder galoppieren, dass alles wieder gut ist und wir uns lieb haben und Blumen im Haar haben und Kumbaya singen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Also ich verschwinde jetzt von diesem Konflikt. Ich gehe in die nächste Kirche, ich ziehe um, ich gehe ihm aus dem Wege, wie auch immer. Und jetzt bin ich den Konflikt los. Und weißt du, was passiert? Mein Problem ist egal, wo ich bin, ich nehme mich mit. Das heißt, es dauert nicht lange, da kommt Jan Nummer zwei. Da habe ich gar keinen Bock drauf, dann gehe ich wieder weiter. Dann kommt Jan Nummer drei. Und irgendwann sollte ich merken, das Problem war nicht Jan, das Problem bin ich, der nicht bereit ist, das Ding durchzuziehen. Also fliehe ich, aber es begegnet mir immer und immer und immer wieder. Wenn du Dinge hast, die dir immer und immer und immer wieder begegnen, dann könnte es sein, dass Gott dir sagen will, hallo, ist jemand zu Hause? Es geht nicht weg, du musst da einmal durch. Lässt sich nicht wegbeten, es tritt immer wieder auf. Was sollen wir nicht tun, wenn wir in so einer Zeit der Prüfung sind? Erstens, wir sollten Gott nicht anklagen. Das versteht sich von selber. Damit meine ich aber nicht, dass wir nicht klagen sollen. Weil wenn du die Psalmen liest, du darfst all deinen Schmerz, all deine Fragen vor Gott rauslassen. Das ist nicht das Problem, aber es ist ein Unterschied, ob ich Gott anklage oder ob ich vor Gott klage. Ich darf vor Gott sagen, warum geht's mir so schlecht und dem, der Gott nicht kennt, so gut. Absolut legitim. Aber ich muss es in einer Beziehungshaltung zu Gott tun. Das kann er gut aushalten. Zweitens, das könnte zum Beispiel Pastor Jan nicht sagen, aber ich kann das sagen, mecker nicht gegen deine Leiter. Warum? Nun, schauen wir in die Bibel rein. 2. Mose 17, 1-4, da heißt es, und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagesreise, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie vertrauten dem Herrn und beteten, und dann ließ der Herr Wasser kommen. Nein. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Aber Mose hatte ja auch kein Wasser. Der war ja auch in der Wüste. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Und dann denkst du, also als Bibelleser, hallo, Mose hat euch gar nicht aus Ägypten rausgeführt. Das war eigentlich Gott selber, die 10 Plagen und das Meer und die großen Zeichen und Wunder. Gott hatte das gemacht. Aber jetzt auf einmal war's Mose. Es ist ein Urreflex des Menschen, das musst du dir auch merken, es ist ein Urreflex des Menschen, ich will, dass jemand Schuld hat und ich bin's nicht. Das fing im Paradies an. Adam und Eva tun das Gegenteil von dem, was Gott ihnen sagt. Und jetzt kommt Gott und Gott ist entsetzt und er kommt zu Adam und sagt, Adam, Mensch, was hast du gemacht? Und Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von der Frucht. Also auf gut Deutsch, wenn du mir die Frau nicht gegeben hättest, hätte ich nicht gesündigt. Das war doch praktisch, oder? Schon geht Gott zur Frau und sagt, was hast du gemacht? Und sie sagt, die Schlange, die du schließlich erschaffen hast, die Schlange gab mir und dann nahm ich. Und dann geht Gott zur Schlange und die Schlange sagt, oh, ist keiner mehr. Füße ab. Und wenn du heute in die Seelsorge schaust, ne, findest du genau die beiden Reflexe. Wer ist schuld? Mama, Oma, Opa, Tante, Frau, Schwiegermutter, Pastor, Gemeinde, Regierung, Merkel. Und bei den ganz Geistlichen ist es noch anders. Der Teufel war's. Das war der Teufel. Ja, weißt du, dann hat der Teufel bewirkt, dass ich meine Frau betrogen habe. Denkst du, ach so, der Teufel war das. Der Teufel hat auch mit dir rumgeknutscht. Der Teufel hat mit dir geflirtet. Nee, aber er hat bewirkt, dass ich das gemacht habe. Und dann hat der Teufel bewirkt, dass ich in dieses Bordell gefahren bin. Denke, ach so, er war dein Chauffeur, hat dich da hingefahren, hat gesagt, bitteschön, du darfst da jetzt hingehen. Nee, der Einzige, der das machen kann, das bin ich. Erwachsen sein im Glauben bedeutet, ich höre auf, die Schuld bei irgendjemandem zu suchen, sondern ich übernehme Verantwortung für mich und für mein Leben. Ein beliebter Volkssport bei Christen ist, mein Pastor predigt nicht tief genug. Okay, also er hat 30 Minuten Zeit. Am Sonntag, er hat 30 Minuten Zeit. Und du bist jetzt geistlich nicht reif, weil er nicht tief genug predigt. Genau. Okay. Du meinst, dein Pastor hat am Montag verhindert, dass du deine Bibel gelesen hast. Er hat am Dienstag verhindert, dass du ein gutes Buch gelesen hast. Er hat am Mittwoch das verhindert, dass du in deine Kleingruppe gehst. Er hat am Donnerstag sehr extra früh aufgestanden, damit du keine Zeit hast zum Beten. Am Freitag hat er auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du nicht in die Jugendkirche gehst. Und am Samstag hat er dich noch vollgeballert, dass du auf gar keinen Fall fasten kannst. Aber am Sonntag in den 30 Minuten hat er es komplett verbockt. Deshalb kannst du geistlich nicht wachsen. I'm impressed. Von dieser schlüssigen Logik, ich verrate dir etwas, diese Generation ist die Generation, die hat am meisten christliche Bücher. Übers Internet kannst du dir alles runterladen, du kannst dir die besten Bibelübersetzungen runterladen, du kannst im Bus in der Bibel lesen, du kannst auf Klo in der Bibel lesen, du hast alle möglichen Übersetzungen, wenn du auch noch Englisch kannst, hast du ein Spektrum vor dir, das ist unglaublich. Du kannst beten, du kannst fasten, du kannst Gott suchen, du kannst dir eine Zweierschaft basteln, du kannst dir jemanden zum Gebet suchen, du kannst mit Leuten über Jesus reden, du kannst wachsen ohne Ende und dein Pastor ist schuld, weil er nicht tief genug ist in 30 Minuten. Und ich wundere mich immer, dass Christen das wirklich glauben und dass sie auch noch andere Christen damit anstecken können. Dabei habe ich doch gelesen, dass im neuen Bund das so ist, dass der Vorhang zerrissen ist, dass der Weg in die Gegenwart Gottes für jeden, aber auch wirklich jeden Christen frei ist, dass ich keinen Priester mehr brauche, der das irgendwie für mich erledigt. Der Weg durch das Blut Jesu ist frei. Ich kann zum Vater gehen, zum Thron der Gnade, um rechtzeitige Hilfe zu bekommen. Manche sagen, ja, aber Pastor, du musst für mich beten, sonst geht das nicht. Ich bete gerne für dich. Gebet ist der der Hammer. Und manche Leute denken, ich habe einen Sondertrick, wie ich an Gott rankomme. Ich sage manchmal aus Spaß, ich nehme meinen Pastorenausweis raus. Das hilft total. Wer braucht schon Ölsalbung? Leg meinen Ausweis auf die Leute, sag, sei gesund. Alles wird gut. Alles wird gut. Nein, ich muss genau das tun, was jeder andere auch tun muss. Ich bete zum Vater im Namen von Jesus, weil ich sein Kind bin. Und das ist das große Geheimnis. Das kann jedes Kind Gottes. Lass uns erwachsen werden. Ich habe festgestellt in meinem Leben, Gott benutzt den größten Mist in meinem Leben, um daraus Dünger zu machen. Ich kann dir von so viel Mist in meinem Leben erzählen. Ich habe festgestellt, wenn ich meinen Mist zu Gott bringe, dann kehrt er das um und er macht daraus Dünger. Ich bin kein Opfer, auch wenn ich schwierige Sachen erlebt habe. Ich bin kein Opfer, ich bin kein Loser, ich bin ein Kind Gottes und meine Vergangenheit definiert nicht meine Zukunft. Es wird eine Treppe oder ein Grabstein. It will make you or break you. Besser make you. So, Rückzug von Menschen, Kleingruppe, Gemeinde ist laut Hebräer 10, 35 bis 39. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall dich zurückziehen von Menschen, dich nicht zurückziehen von Gemeinde, dich nicht zurückziehen von deinen Freunden. Auf gar keinen Fall. Weil sobald du erstmal isoliert bist, passieren viel üblere Dinge. Einfache Hirtenlehre. Welches Schaf wird als erstes vom Wolf geschnappt? Das am weitesten weg ist von der Herde. Einfache Logik. Was ist das Ziel des Feindes Gottes? Bring ihn oder sie so weit wie möglich von der Herde, dass keiner mitbekommt, wie es ihm oder ihr geht, dass keiner dafür betet, dass keiner ermutigt, dass keiner korrigiert, dass keiner supportet. Lass es schön einsam im Verborgenen geschehen. Und du bist in der Schusslinie überhaupt. Regel Nummer 1, wenn du eine Krise hast in deinem Leben, trenn dich nicht von den Leuten Gottes, auf gar keinen Fall. Die Gemeinde von Jesus schrumpft eines Tages. Jesus hatte gerade Brot vermehrt für 5000 Männer und Frauen und Kinder, also 10.000 Menschen, 15.000 Menschen. Da war was los. Jesus hatte megamäßig gepredigt, Brotvermehrung. Und die Leute waren total happy. Sie sagten, das ist eine coole Nummer. Jesus predigt hammermäßig, wahrscheinlich ist das der Messias. Und wenn wir Hunger haben, dann brauchen wir nicht irgendwo was kaufen. Der vermehrt mal eben das Brot. Das ist eine coole Nummer. Ist es, oder? Und dann sagt Jesus, also Jesus, come on, leg noch einen drauf. Dann sagt Jesus, hört mir mal gut zu. Wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr keinen Anteil an mir. Jetzt weißt du, was er meinte. Abendmahl, Brot, Wein, symbolisch und bla bla bla. Die wussten das aber noch nicht. Und die dachten, sein Blut trinken, sein Fleisch essen, das ist ziemlich crazy, oder? Und was sagen sie? Die Rede ist hart. Wer kann sie hören? Von da an gingen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm. Sie haben ihn überhaupt nicht verstanden. Dann geht Jesus zu den 12, die noch übrig geblieben sind. Die haben auch nichts begriffen. Die haben nur gesehen, unsere Gemeinde ist gerade von 5012 geschrumpft auf 12. Und das durch eine Predigt. Also glaubt mir, so schlecht kann ein Pastor heute gar nicht mehr sein. Eine Predigt, 5012 auf 12. Und dann sitzen da die 12. Was hätte ich jetzt gemacht? Ich hätte gesagt, Jungs, komm, wir drehen das Ruder noch mal rum. Wir packen das, gebt nicht auf. Und hör mal, ich verspreche euch alles. Petrus, du wirst Außenminister. Du kriegst die Wundergaben. Hey, bleib bitte bei mir, wir packen das. Komm, lass mich nicht alleine. Und Jesus sagt den 12, wollt ihr auch weggehen? Ich denke, Jesus, das war pädagogisch nicht klug. Und Petrus, der hatte auch nichts begriffen mit Blut trinken und Fleisch essen. Und Petrus guckt ganz betröppelt und sagt, aber Herr, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So, wenn das in dir gefestigt ist, du verstehst Gott nicht, du weißt nicht, was passiert, aber du weißt eins, ich kann nirgendwo anders hingehen, weil er, Jesus, hat Worte ewigen Lebens, dann ist dein Glaube wertvoller als Gold. Dann ist dein Glaube wertvoller als Gold. Weil dann ist er nicht abhängig, dass dein Pastor dir die Hände schüttelt. Dann ist es nicht abhängig davon, ob er gut oder schlecht predigt. Dann bist du nicht abhängig davon, ob irgendjemand dich übersehen hat und jemand hat dich nicht gegrüßt und der Nächste hat dich nicht in den Arm genommen und der Nächste hat dich nicht gelobt und der Nächste hat dich blöd angeguckt und deswegen komme ich auch nicht mehr, weil du bist absolut unabhängig davon, weil du weißt, ich folge Jesus wegen Jesus und nicht wegen den Leuten von Jesus. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du immer ein Risikokandidat. Wenn wir nicht nett genug sind, dann kommst du nicht wieder. Das bedeutet aber, du hast Christus in deinem Herzen nicht erkannt. Das trägt nicht im Alltag, das dauert nicht lange, die erste Krise kommt und du bist weg. Glaube im Härtetest. Ich komme auf die Zielgerade. Gott lässt Krisen zu. Medizinisch ist eine Krise, der Höhe- und Wendepunkt einer Krankheit. Im Griechischen bedeutet Krise Entscheidung oder entscheidende Wendung. Das muss überhaupt nicht negativ sein. Und die Chinesen sind der Hammer. Bei den Chinesen ist das Wort für Krise und Chance gleich. Eine Krise ist eine Chance. Eine Krise ist eine Chance. Eine Krise ist eine Krise, aber eine Krise ist auch eine Chance. Das ist der Blickwinkel, den Gott uns geben will. Hey, deine Krise ist deine Chance. Das klingt crazy, könnte aber stimmen. Im Lateinischen, ach, das ist egal, das brauchen wir nicht wissen. Die Sprachwurzel im Mittelhochdeutschen, krian, heißt einfach reinigen. Und das ist eine tiefe Wahrheit. In Krisen reinigt Gott unser Herz. In Krisen reinigt Gott unser Herz. Durch Krisen erkennen wir, wo wir stehen, lernen uns kennen und können lernen. John Maxwell sagt, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Wir Deutschen, wir wollen ja immer perfekt sein. Aber ich will dir etwas sagen. Perfekt sein ist gar nicht Gottes Idee. Etwas lernen ist Gottes Idee, weil das wörtlich bedeutet, Jünger von Jesus, einfach nur Schüler von Jesus. Wenn du etwas lernst, in deiner Krise hast du gewonnen. Wenn du etwas falsch gemacht hast und du lernst was daraus, hast du gewonnen. We are not loser, we are learner. Wir sind nie Versager. Wir sind immer Leute, die lernen und beim nächsten Mal haben wir unsere Lektion gelernt. Krisen sind Herausforderung Gottes. Eine angenommene Krise ist immer eine Chance. Krisen weisen auf Unter- und Fehlentwicklung hin. Wer sie meidet und leugnet, verpasst Weiterentwicklung. Krisen setzen Neues frei. Krisen bedeuten manchmal eine Ehrenrunde. Und meine Frage an dich heute Nachmittag ist, bist du vor einer Krise? Bist du in einer Krise oder bist du gerade aus einer Krise raus? Bist du vor einer Krise? Bist du in einer Krise? Oder bist du gerade aus einer Krise raus? Sag, ich bin gerade raus, Gott sei Dank. Aber vor der Krise ist vor der Krise. Nach der Krise ist vor der Krise. Aber weißt du, was gut ist? Gott macht das so dosiert, dass wir trotzdem noch eine Menge Spaß und Genuss im Leben haben, weil wir eine dauerhafte Krise nicht ertragen würden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja schon Generation, ich will es jetzt. Meine Oma hatte noch so eine Kaffeemühle. Kennt ihr das noch? Ich will sowas nicht. Ich will auf einen Knopf drücken. Jetzt. Früher gab es 3 Fernsehprogramme. Kennt das noch einer? Und alle 6 Monate gab es mal einen guten Film. Da hast du schon Geduld und die Früchte des Geistes gelernt beim Fernsehgucken. Dann irgendwann gab es Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen. Und dann gab es Videotheken. Wie toll, im Fernsehen kommt nichts, du fährst zur Videothek. Kann sich noch einer daran erinnern, wie das war? Wer bringt den Film wieder weg? Du? Nee, ich habe beim letzten Mal. Die Älteren unter uns wissen, was ich meine. Und das ist ja keine Frage des Gefühls. Und dann gab es das Internet. Und jetzt ist das cool. Weißt du, ich habe so viel Veränderungen in meinem Gemeindeleben und meinem Dienstleben. Ich bin außerhalb dessen, bin ich total traditionell. Freunde wissen das. Ich mache sonntags abends genau dasselbe, was unsere Bundeskanzlerin macht. Tatort gucken. Und ich ärgere mich kolossal über diese seltsamen Psychotatort der letzten Monate. Ich will einfach dieselben Leute, dieselben Gesichter, die den Bösen fangen und wo am Ende alles gut wird und das Einhorn über den Bildschirm reitet. Mehr will ich gar nicht. Das Problem ist, wir haben sonntags 4 Gottesdienste. Und ganz oft war klar, hey, es reicht nicht, ich bin nicht rechtzeitig zum Tatort da. Ja, aber wir haben jetzt unseren neuen geilen Receiver. Dann schreibe ich meinem Sohn eine WhatsApp und sage, drück mal auf Pause um 20.15 Uhr, ist egal, wann ich komme. Ich kann es immer frisch sehen. Es ist immer abrufbar. Schnell, jetzt. Mikrowellengeneration. Ding auf, Futter rein, Ding zu, 2 Minuten. Ich will dir was sagen. Es wird heiß, aber es wird nie lecker. Und dann denken wir manchmal, geistlich geht's auch so. Jesus, verändere mich. Und ich jump in die Mikrowelle rein. Irgendjemand legt mir die Hände auf, sagt, jetzt ist alles gut. Und dann jump ich aus der Mikrowelle raus und dann sage ich, wow, ich bin der Hammer Christ. Ich bin der Burner. Gott hat mich in einem Augenblick komplett um 180 Grad verändert. Dann frage ich mal deine Frau oder deinen Mann. Weil Gott bereitet uns nicht in Mikrowellen zu. Und jeder, der ein bisschen Ahnung von Essen hat, weiß, was auch immer du da rein tust, es wird kein gutes Essen. Weißt du, wovon Essen lebt? Von Zeit. Wenn du gutes Essen haben willst, brauchst du Zeit. Und du musst dir Mühe geben. Und es kommt auf die Details an und auf die Gewürze. Und dann muss das in den Backofen. Und ich habe festgestellt, Gott bereitet seine Leute im Backofen zu und nicht in der Mikrowelle. Gott gart dich so lange, bis du gut schmeckst. Ich hätte aber lieber die Mikrowelle. Ihr auch? Und wann immer ich so einen Prediger höre, also ich falle ja bis heute drauf rein, da kommt so ein Prediger, sagt, in einem Augenblick, ich habe voll die Authority, ich bin the man. Ich bin Apostel Gugalactus, Hyperkaktus und ich lege dir die Hände auf und am besten gibst du mir noch ein bisschen Geld mit und dann rockt die Hütte. Je mehr du mir gibst, desto mehr Vollmacht habe ich. Und wenn ich dir die Hände auflege, dann, wow, 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 wow. Und ich Idiot, stell mich immer an und denk das. Und weil ich glaube an Handauflegung. Ich bete für Kranke mit Handauflegung. Das ist alles super. Und ich wundere mich immer, warum funktioniert das nicht? Ich war doch in der Mikrowelle. Und dann sagt Gott so schmunzelnd, ich habe den Backofen schon mal angestellt. Wird schon warm, Alter? So, alles klar. Mose brauchte 40 Jahre, Jesus brauchte 30 Jahre. Was denkst du? Du kriegst das mit einer Handauflegung? Mit einem Gebet? Falls ja, verrat mir den Trick, ich stelle mich wieder an. Es ist ungefähr das, was ich immer bewundere, wenn ich an einem Zeitschriftenstand lang gehe. So, da gehst du da so lang und das ist jetzt ein bisschen böse. Ich weiß, dass das böse ist, aber auch ich habe noch Optimierungspotenzial. Läufst du da lang und da ist die Zeitschrift Brigitte, Daniela, Herzi, Küssi, Schnucki, Mausi, Tüti und dann so aus Neugierde guckst du, was steht denn da so drauf? 40 Pfund in 3 Tagen. Und du denkst, wer glaubt sowas? Ja, wir. Warum glauben wir sowas? Weil wir hoffen, vielleicht hat doch einer eine Pille erfunden und ich kann alles essen. Und dann schlucke ich diese Pille und dann saugt diese Pille mir mein Fett von der... Wir alle wissen, das kann nicht stimmen, aber diese Zeitungen verkaufen sich ohne Ende. Und geistlich kannst du solche Zeitungen auch verkaufen. Ohne Ende. Aber weißt du was? Es funktioniert einfach nicht. Am Ende hilft nur das Gute. Ernährung verändern, bewegen. All die Sachen, die ich gar nicht will. Ich möchte doch diese eine kleine Pille in die Mikrowelle hüpfen und sagen, alles ist gut. Und Gott sagt, be ready, ich habe den Backofen schon an. Wie macht Gott das praktisch? Und ich würde schon mal bitten, dass irgendjemand ein bisschen klimpi-klimpi macht. Denken wir an Petrus. Also jetzt habt das mal im Kopf, Petrus. Petrus dachte, er ist ein Rockstar. Jesus sagte, guckt seine Jünger an und sagt, ihr alle werdet weglaufen. Und die Jünger sind total betröppelt. Ich meine, das ist eine Aussage. Ihr alle werdet mich verlassen. Da steht Petrus auf, guckt so die anderen an und denkt, die vielleicht. Jesus, ich nicht. Und Jesus denkt, Petrus, wenn du wüsstest, bevor der Hahn, und ihr wisst, wie es dann weitergeht, die, auf die er mit dem Finger gezeigt hat, die haben Jesus nicht verleugnet, die haben ihn nur verlassen. Er hat ihn brutal verleugnet. Und dann steht er da am Feuer und er hat Jesus verleugnet und etwas neben ihm steht Jesus und in dem Moment, wo er Jesus verrät, dreht er sich um und er guckt direkt in die Augen von Jesus. Und Jesus guckt ihn an. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Moment ist? Und Petrus sieht das und ich glaube nicht, dass Jesus ihn verurteilt hat, weil Jesus wusste, dass es passiert. Er hatte es ihm gesagt. Jesus war nicht erschrocken. Und Petrus begreift, wow, ich habe einfach nur eine große Klappe gehabt. Mein Glaube hat hier den Härtetest nicht bestanden. Petrus geht raus und weint bitterlich. Und weißt du, was er dann macht? Dann geht er mit seinem Schmerz, mit seinem Versagen zu Jesus. Und was macht Jesus? Er stellt ihn wieder her. Ein anderer hat Jesus verraten. Was macht er? Er geht nicht zu Jesus. Er klagt sich selber an und er hängt sich auf. Zwei schuldige Menschen. Petrus geht zu Jesus. Und als er Jesus das nächste Mal sieht, das letzte Mal, wo er Jesus gesehen hat, war mit diesem Blick in seine Augen, ich habe ihn verraten. Und dann ist er auferstanden. Was haben wohl die Jünger über Petrus gedacht? So eine große Klappe und dann verrätst du ihn. Und weißt du was, nur wenige Wochen später ist Petrus der Mann, der zu Pfingsten 3000 Menschen zu Jesus führt. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Paulus ist inzwischen in the game. Barnabas. Barnabas sagt, ah, ich habe da einen Neffen, den nehmen wir mit auf Missionseinsatz. Markus. Paulus sagt, klar, können wir immer gebrauchen, Markus. Und Markus hat sich das so easy vorgestellt, aber jetzt stellt er fest, wir müssen laufen, viele Kilometer, es gibt nicht immer genug zu essen, manche Leute schmeißen mit Steinen, das wird doch zu stressig und irgendwann denkt Markus, bei Muttern war es besser. Und Markus steigt aus dem Team. Eine gewisse Zeit später sagt Barnabas zu Paulus, hör mal, wir gehen ja wieder auf Missionsreise, nehmen wir nochmal den Markus mit. Und Paulus sagt, nein. Denn warum nicht? Der hat es einmal versaut. Das wird zu gefährlich. Das ist ein Missionstrip, kein Kindergarten. Der kommt nicht mit. Und die Bibel sagt uns, die beiden, Paulus und Barnabas, geraten so in einen Streit hinein, dass sie sich dadurch trennen. Und der arme Markus, jetzt hat er daran auch noch Schuld. Ein winning Team ist auseinander, weil die sich wegen ihm streiten. Und er kommt nicht mit Paulus. Und später kommt Markus zu Petrus. Und Petrus weiß, wie es sich anfühlt, zu versagen. Aber weißt du, was Petrus macht? Petrus sagt nicht, du kommst nicht in mein Team, sondern Petrus sagt, du kommst in mein Team. Und Petrus arbeitet mit ihm und fragt ihn, hey, warum bist du damals rausgegangen? Was da passiert? Und Petrus hilft ihm, dass er sein Herz entdeckt und dass er es klärt und dass er die Krise gut übersteht. Und alle Theologen sind sich eins. Das Markus-Evangelium, das dieser junge Mann später geschrieben hat, ist eigentlich das Petrus-Evangelium. Er hat es 1:1 von Petrus, dem Loser. Von wem hat er die Versagensgeschichte von Petrus gehört? Von Petrus selber. Warum konnte Petrus viel besser mit Markus umgehen als Paulus? Weil Petrus selber versagt hatte. Und er wusste, was Gott aus einem Versagen noch machen kann, wenn man von ihm nicht wegläuft, sondern mit seinem Versagen auf ihn zurennt. Und hier kommt die allerletzte Lektion für heute. Never, 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 niemals in guten und in schlechten Tagen, ob du gesündigt hast oder ob du nicht gesündigt hast, renne niemals von Jesus weg, sondern renne mit allem, was du hast, auf Jesus zu. Niemals weggehen. Niemals weggehen. Weil Jesus ist in der Lage, deinen Dreck abzuschöpfen. Jesus ist in der Lage, dich zu reinigen. Jesus ist in der Lage, dir zu vergeben. Jesus ist in der Lage, dir einen Neustart zu geben. Aber wenn du wegläufst, passiert gar nichts. Und der Feind Gottes sagt uns immer, du hast versagt, das wird nicht mehr. Und Gott sagt, der Gerechte fällt 7-mal. Und Gott schenkt immer wieder Gnade, wenn wir denn zu ihm gehen. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte heute Nachmittag einfach fragen. Ich möchte dich fragen, hast du für dein Leben eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Und wenn du sagst, was bedeutet das, eine lebendige Beziehung zu Jesus zu haben, dann würde ich Folgendes sagen. Ich bin 29 Jahre verheiratet. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich meine Frau kenne. Ich meine, wir alle wissen, man lernt eine Frau nie so ganz kennen. Aber ich kenne sie schon ziemlich gut. Ich weiß, was sie mag. Woher weiß ich das? Weil ich seit 29 Jahren mit ihr lebe. Ich weiß auch, was sie nicht mag. Und ich bemühe mich, das nicht zu tun, was sie nicht mag. Warum? Weil ich sie liebe. Weil ich sie kenne. Woher kenne ich sie? Nun, ich verbringe Zeit mit ihr. Ich rede mit ihr. Und ich möchte dich einfach fragen, kennst du Jesus? Du sagst, ich weiß das nicht, Pastor, ob ich ihn kenne. Ich glaube an ihn. Ich weiß nicht, ob ich ihn kenne. Wenn du das sagst, dann kennst du ihn nicht. Weil wenn du ihn kennen würdest, dann weißt du das einfach. Weil man kann nicht mit Jesus unterwegs sein und ihn nicht besser kennenlernen. Aber dann möchte ich dich ermutigen, geh heute einen Schritt auf Jesus zu. Du brauchst Jesus. Das Leben ist nicht gut ohne ihn, weil Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten gibt es sowieso. Aber es ist viel besser, viel einfacher, mit jemandem unterwegs zu sein, der dich bedingungslos liebt, der für dich ist, der bei dir ist, der dich niemals verlassen wird, der dich nie versäumen wird, der bedingungslos auf deiner Seite ist. Und wenn du diese Beziehung zu Jesus nicht hast, dann lade ich dich ein, heute geh einen Schritt auf Jesus zu und starte diese Beziehung. Und wenn du sagst, ich habe diese Beziehung mal gehabt, ich habe sie losgelassen, weil ich war enttäuscht, ich war verletzt, meine Eltern haben mich geärgert, meine Gemeindesituation war so blöd, was auch immer, oder ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, dann möchte ich dir Folgendes sagen, dann komm doch zurück. Dann komm doch zurück. Dann komm doch zurück. Wie weit ist Jesus entfernt? Ein Gebet. Und ich würde es lieben, wenn ich einmal für dich beten könnte, und ich lade uns einfach ein, für 60 Sekunden unsere Augen zu schließen, eine Privatsphäre zu geben, und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, Pastor, ich würde gern einen Schritt auf Jesus zugehen, ich möchte eine Beziehung mit Jesus anfangen, ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt, aber ich will anfangen, ich will nicht mehr alleine unterwegs sein, ich möchte Gott auf meiner Seite haben, oder ich will zurückkehren zu Jesus. Ich bin von den Wegen Gottes weggegangen. Ich will zurückkehren zu Jesus. Dann würde ich sehr gerne einfach von vorne für dich beten. Aber ich möchte dich einfach fragen, wenn das der Fall ist, wenn du möchtest, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließe, wenn du sagst, ich will heute neu starten mit Jesus, das erste Mal starten, dann lade ich dich ein, einfach da, wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, mir einfach ganz kurz ein Zeichen zu geben, aber ganz kurz deine rechte Hand zu heben. Und ich würde es lieben, wenn ich dich einfach in dieses Gebet mit einschließen darf. Gibt es jemand, der sagt,